Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke, ich freue mich, dass Sie uns hören. Und ich freue mich auf die Sängerin, Balama-Spielerin und Volksmusik-Erforschende Petra Nachtmanowa. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Hallo.
Petra Nachtmanowa ist Ende der 80er Jahre in Wien geboren und aufgewachsen, bei der polnischen Mutter. Der Vater war Tscheche. Geschichte hat sie in Großbritannien studiert, gesungen unter anderem in einem bulgarischen Vokalensemble, hatte ein Stipendium in Istanbul. Mittlerweile lebt sie in Berlin und spricht 8 Sprachen, habe ich gelesen, fließend, es sei denn, das sind mittlerweile schon mehr geworden. Sie musiziert sowohl solo als auch mit anderen gemeinsam und erforscht auch die Musik, widmet sich sehr intensiv türkischer, anatolischer, traditioneller Musik. Balama, der türkische Name ihres Instruments. Saz kennt man vielleicht ein bisschen häufiger, der persische Name für mehrere dieser Lauten sozusagen. Ja, wenn man es jetzt ganz simpel beschreibt, würde ich sagen, ein birnenförmiger Körper vielleicht, ein langer Hals und ist gar nicht so leicht zu sagen, wie viele Saiten hat das Instrument?
Also 3. Dieses hat auf jeden Fall 3 und oft hat die sozusagen Standard-Balama heute in der Türkei, die hat 7, aber das sind 3 Reihen, also doppelt, dreifach. Also man muss immer in 3 denken.
Okay.
Es gibt auch zweiseitige, wie es mit Volksinstrumenten so ist. Gibt es eigentlich alles Mögliche, denn eine lebendige Volkskultur passiert eben jeden Tag und jeder kann sich einen Baum aus einem Baum ein Instrument machen und dann macht das halt so, wie er will.
Und wenn gerade nur eine Seite weniger da ist, nimmt man eine Seite weniger. Wenn Menschen fragen, die es nicht wissen, Balama, was ist das für ein Instrument, was sie spielen, wie beschreiben sie das dann? Gibt es einen guten Vergleich oder hinkt jeder?
Also je nachdem, wer fragt. Ich werde ganz oft angesprochen in der U-Bahn, ob das eine Sitar ist, weil das anscheinend irgendwie so etwas ist, was man irgendwie noch verorten kann, dank der 70er.
Dieses indische,
genau.
Aber ja riesengroße Instrument, oder?
Genau, ja. Sitar heißt auch 100 Saiten und es gibt dann die Dotar, das ist die zweiseitige, das ist quasi auch so eine verwandte Laute von dieser Balama, die eher im zentralasiatischen Bereich zu finden ist. Und dann gibt es Setar, das ist die dreiseitige, auch eine persische Variante. Also es gibt alles. Und dann gibt es die Gitar, aber das wissen alle nicht, was Gi heißt.
Okay.
Also das ist keine, das tanzt irgendwie aus der Reihe, aber ist eben auch eine Laute mit Saiten.
Und ist das aber irgendwie zumindest sprachlich der Anfang der Gitarre gewesen oder sind das... Hat das gar nichts miteinander zu tun? Zufall?
Mit der Gitarre?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also Tal heißt Saite. Deswegen wäre das höchst logisch, dass das irgendwie verbunden ist und nicht einfach nur ein Zufall ist. Da muss man aber, glaube ich, irgendwie wirklich Experten, lauten Experten fragen.
Die Sie dabei haben, wo kauft man die? Gibt es da sowas? Gibt es da sowas wie den Stradivari-Mythos? Geht man ins nächste Musikgeschäft? Man kriegt die ja vermutlich nicht so einfach wie jetzt eine Standard 0815 Gitarre.
Also tatsächlich kriegt man in Berlin relativ einfach eine Saz, eine Balama. Aber natürlich möchte man sich die Qualität aussuchen oder man möchte einen bestimmten Klang, eine bestimmte Klangfarbe. Und das ist eine sogenannte Dedesaz. Das ist eine rituelle Saz, die von einer bestimmten Gruppe in Anatolien auch traditionell auch zu Gebetszwecken benutzt wurde. Der Typus, das nennt man auch Balta, also Axt. Also das ist hier auch so richtig scharf. Das ist ein Modell aus der Region Dersim. Das ist eine kurdische Region in Ostanatolien.
Die sind aber vermutlich alle immer individuell gemacht oder handgemacht oder unterschiedlich. Es sieht eben nicht so aus wie Stangenware. Also man kann ja so einfache Instrumente, wenn sie jetzt nicht richtig teuer sind, die verschiedensten Instrumente kaufen und dann sehen eben die Gitarren alle gleich aus oder die, was auch immer man sich jetzt vorstellen mag.
Also gibt es auch.
Ja,
gibt es mittlerweile auch. Es gibt durchaus auch mittlerweile diese standardproduzierten Teile. Sie waren eigentlich bis jetzt immer per Hand produziert und jetzt wird das alles auch umgestellt.
Ganz kurz nochmal, Saz Balama, also Balama ist jetzt ihre spezielle und Saz ist quasi so eine Gruppe für mehrere?
Genau, also bei dieser Frage der Benennung, da müssen wir einmal tief einatmen und loslassen, denn das ist alles sehr flexibel und sehr fluide und in jeder Region und in jedem Kreis sagt man das ein bisschen anders, aber eigentlich sagt man, Balama ist sozusagen die Bezeichnung, die am korrektesten ist im Moment, aber man sagt im Alltag auch viel mehr Saz. Mhm. Und Saz heißt einfach Instrument und deswegen ist es auch so, mein Lieblingsvergleich ist so Volkswagen, das Auto. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen hart, aber es ist so einfach das Instrument.
Ja, ja, oder das Tempotaschentuch.
Okay.
Super. Jetzt nicht, dass Sie, die uns hören, denken, ja, jetzt sitzt der, guckt das Instrument an und quatscht die ganze Zeit drüber. Sie haben es mitgebracht, insofern könnten wir es auch einfach hören. Und Sie spielen uns ein bisschen was darauf vor, singen vielleicht ein bisschen was dazu. Dann kriegt man, glaube ich, einen besseren Eindruck, als wenn ich jetzt mühselig versuche, den Klang auch noch zu beschreiben. Das mit der Birne war schon so ein bisschen schief, weil die Birne an der einen Seite eine Axt ist. Aber
eine Axtbirne. Alles gut. Ich glaube, also was ich vor allem gelernt habe in den letzten 10 Jahren, dass man mit so unserer schönen Obsession, Dinge exakt irgendwie einordnen zu wollen, wirklich nicht sehr weit kommt. Und das ist auch gut so, dass man nicht sehr weit kommt. Das hat mich auch tiefenentspannt und hat mir auch für sozusagen die Barockmusik oder die europäischen Musikrichtungen viel mehr Freiheit gegeben, glaube ich.
Petra Nachtmanova mit, wollen Sie was dazu sagen? Sie können auch einfach loslegen, aber wenn Sie sagen wollen, das ist dies oder jenes.
Ich spiele ein Stück von einem Aschik. Das ist so, die Aschiks, das sind die Troubadouren, die Volksdichter Anatoliens und nicht nur. Ich spiele eine Komposition aus dem 20. Jahrhundert, ein Gedicht von einem Aschik aus der Region Urfa, das ist an der syrischen Grenze. Und der hat sehr lange gelebt und hat im hohen Alter viele tolle Gedichte verfasst und sie vertont. Und er hat sich, er nannte sich Aschik Doksanda On, das heißt im 90. Lebensjahr 10. Das heißt im Sinne von, ich habe noch so viel zu lernen. Okay. Also ich bin 90, aber ich bin eigentlich 10.
Der Deutschlandfunk mit Petra Nachtmanova, Sängerin, Balama-Spielerin und Volksmusikinteressierte. Und ja, wunderbar, Sie haben den ersten Song für heute einfach selber live mitgebracht. So klingt das Instrument und so klingt es, wenn Sie dazu traditionelle Lieder singen. Jetzt klingt das natürlich nach einer sehr klischeigen Frage, aber trotzdem ist es für die Tochter polnisch-tschechischer Eltern in Wien geboren natürlich nicht das übliche Instrument, was auch immer ein übliches Instrument ist, aber man hätte sie nicht gefragt, warum haben sie denn jetzt unbedingt Geige lernen wollen? Das haben sie zwischendurch mal versucht, aber nicht weitergeführt.
Genau, das wollte ich dann eben nicht.
Ja. Sie haben sich trotzdem jetzt dieses Instrument relativ spät ausgesucht. Da waren Sie Anfang 20. Warum? Also wie ist das zu Ihnen gekommen sozusagen?
Also ich glaube, ich bin nach Berlin gezogen 2009 und Freunde, WG, das ganze Berlin-Programm sozusagen. aber ohne das irgendwie geplant zu haben. Ich wollte einfach weg aus England, weil das unleistbar war und der Druck irgendwie da zu existieren viel zu hoch war. Und dann bin ich hier gelandet, wie, glaube ich, sehr viele andere auch. Mhm. Und habe irgendwie so noch diese Schlussphase von diesem Labor Berlin mitbekommen. Also wo man einfach nur abhängen konnte. Und zwar ohne sich große Sorgen zu machen, wie man die Miete bezahlt und was man essen wird. Und dann hat man einfach experimentiert. Und ich hatte einfach irgendwie so diese Zeit, um mich für Dinge zu interessieren. Und ich bin dem ganz einfach nachgegangen. Also richtig, ich komme nach Berlin, ich gucke, was um mich herum ist und ich folge dem, was mich sozusagen an der Hand nimmt. Mhm. Also gar nichts irgendwie, nichts Geplantes, nichts Exotisches. Ich will jetzt irgendwas Besonderes finden oder so. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, ein großes Glück gewesen.
Also nicht bewusst weit weg, möglichst weit weg von der Geige, möglichst weit weg von Musik, die man mit Wien assoziieren könnte, irgendwas anderes. Und trotzdem muss es ja so einen Moment gegeben haben, wo Sie jetzt ausgerechnet die Barlamer entdeckt haben. Also gar nicht geplant, sondern wo die sozusagen über ihren Weg gelaufen ist oder, wie Sie gerade gesagt haben, sie an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich bin das Instrument.
Ich meine, das ist ja in Kreuzberg gar keine schwierige Aufgabe. Man setzt sich einfach hin und dann passiert es einfach. Die Frage war für mich dann immer, warum ist das in Wien nicht passiert? In Wien gibt es ja auch eine relativ große Community anatolischstämmiger Menschen, die auch musikalisch sehr aktiv sind.
Haben Sie auf die Frage für sich mal eine Antwort gefunden, warum das in Wien nicht, in Berlin aber schon?
Vielleicht war es auch eine andere Phase in meinem Leben und ich hatte mich vorher sehr ich bin mit 14 in die Oper gegangen und dann habe ich mich eher für Barock- und Renaissance-Musik interessiert, habe auch ganz viel Barock und Renaissance gesungen, als ich in England war, habe dann angefangen über eigentlich Barockmusik, da gab es so Kollaborationen von Musikern aus Barcelona, die Projekte gemacht haben, wo sie Barockmusik und osmanische Hofmusik verbunden haben, weil das bietet sich auch ganz gut an. Und dann habe ich angefangen, solche Sachen zu hören. Ich kannte schon ein bisschen die persische klassische Musik, also einfach hören, dass das einfach so ins Ohr reinkommt. Und am Anfang ist das sowieso so anders, dass man dann erst überhaupt Zeit braucht. Ich glaube, durchs Hören, ja. Hören. Und irgendwann war ich dann so neugierig, okay, versuchen.
Ja, ja. Und war dann aber relativ schnell klar, das Instrument hat es mir angetan, da will ich dranbleiben. Oder ist das auch so ein Prozess des Arbeitens gewesen, weil man, ja, wenn man, auch wenn man es überhören und probieren sich beibringt, irgendwann braucht man ja vielleicht doch mal jemanden, der sagt, hier, das geht besser so. Ne? Also irgendwann muss vielleicht doch mal ein Lehrer kommen, wenn man so ein gewisses Level erreicht.
Also auf jeden Fall. Zwei Freundinnen haben mir zum Geburtstag einen Sass-Kurs geschenkt für 3 Monate. Der hat im Monat 30 Euro gekostet, das konnte ich mir damals nicht leisten. Und so habe ich angefangen. Irgendwann habe ich gemerkt, da geht es um viel mehr als nur um ein Instrument. Da geht es wirklich um Poesie, und zwar machtkritische Poesie, die eine jahrhundertelange Tradition hat, die mit diesem Instrument weitergetragen wird und somit dieses Instrument zu einem rebellischen Instrument macht eigentlich oft in einem gewissen Kontext, also in den 80er Jahren in der Türkei, war das schon relativ stigmatisierend. Die Eltern den Kindern gesagt, spiel das nicht, sonst wirst du gleich hier für irgendwie den schwarzen Block rekrutiert. Also natürlich im übertragenen Sinne. Ja, aber ja. Ich wusste gar nicht, was da alles dahinter steckt. Also ein Minenfeld an politischem Kontext, an historischem Kontext, an Minderheiten, Mehrheiten, die sich bekämpfen, die sich provozieren. Ich musste dann lernen, was man wo singen kann, wem man welches Lied wann vorsingen kann, was bedeutet das. Eigentlich ist das Instrument irgendwo nur so ein Schlüssel und dann geht man in diese Tür hinein und dann ist da so eine ganz andere Realität nochmal. Mhm. Und ich glaube, das war, ja, und vor allem die Gedichte. Mhm. Also dann habe ich auch Türkisch gelernt, um diese Gedichte zu verstehen, weil ich hatte angefangen zu singen mit der Saz und dann habe ich gemerkt, ja, nee, das wird ohne Sprache wird das nicht klappen, weil das ist einfach Text, 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 der, ja, der ganz tiefe Dinge erzählt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie angefangen haben, sozusagen, als Sie die Sprache schon kannten, oder ob Sie dann, so, das heißt, Sie haben erstmal ein bisschen angefangen zu singen, mhm, ohne zu verstehen, worüber singe ich eigentlich,
genau,
und dann sozusagen dazugelernt. Wir hören noch einen Song, würde ich sagen, von denen, die Sie mitgebracht haben, und zwar von Erdem Pancarje Gülşen Bal. Was hat es damit auf sich? Warum ist der auf Ihrer Liste?
Ah, also das ist, Erdem ist ein Frankfurter und das ist so im Moment einer meiner Lieblingsmusiker in dieser ganzen SAS-Community, würde ich sagen. Und der interpretiert diese Gedichte ganz besonders.
Gönül gel varalım Gülşen bağına Meramın yar ise bir tane yeter Dünya fani değil hikmetine bak Havvay cahile bir tane yeter Havvay cahile efsane yeter
Gülşen Bal heißt dieser Song Erdem Pancarje. Das hat Petra Nachtmanova mitgebracht. Wir zeichnen heute die Zwischentöne auf in einem Berliner Studio. Dann macht sich Petra Nachtmanova nämlich erstmal auf Reisen. Auf Reisen waren sie auch mit ihrer Balama, mit ihrem Instrument. Auf dem Rücken eine lange Reise, also nicht alles zu Fuß, ein Dokumentarfilm von Stéphane Talnaud. Saz heißt der The Key of Trust. Und neben dem Film auch ganz viele kurze Musikvideos noch, die man im Netz finden kann. Filme, Videos, in denen andere ihnen Lieder vorspielen. Was, wenn ich das richtig verstanden habe, auch daran liegt, dass sie immer eine Frage gestellt haben, nämlich: Kannst du mir ein Lied beibringen, das ich zurück nach Hause mitnehmen kann? Und ja, da haben sie ganz viel dann gesammelt in der Türkei bis ans äußerste Ende des Iran. Wie kam es zu dieser Idee? Warum sind sie da losgezogen und haben Lieder gesammelt?
Also, ich glaube, in erster Linie habe ich hier meine Freunde aus meinem Balama-Kurs und die kleine Musikbubble, in der ich gelandet war, mit denen habe ich dann viele irgendwie Gespräche geführt und manche haben gesagt, ja, eigentlich kommen wir aus Chorasan. Und Chorasan ist ja diese historische, das war das persische Reich in Zentralasien und jetzt gibt es eine Provinz Chorasan noch im Iran, mhm, also Nord-Chorasan und Süd-Chorasan. Und dann habe ich einfach gegoogelt und geguckt, kann man da hin so? Also einfach ganz praktisch.
Einfach morgen geht's los, Tasche packen, Instrument mitnehmen.
Ja, also natürlich hat das ein bisschen länger gedauert. Wir haben, glaube ich, fast 5 Jahre recherchiert. Aber einfach auf den Spuren dieses Instruments, die natürlich auch noch an viel mehr Orte führen, aber einfach diese symbolische Spur bis nach Chorasan, mhm, wo auch ganz viel aus dieser mystischen Kultur, der mystischen Dichtung, persisch-türkische mystische Dichtung, das kommt aus dieser Ecke.
Entschuldigung, dass ich noch, er recherchiert auch, um diese ganzen Begegnungen zu planen, weil man das ja vermutlich auch nicht so, also sich, vielleicht ist ja auch mal was zufällig gewesen, aber man muss ja schon überlegen, ja. Sie wollten auf diesem ganzen Weg ja schon auch immer Menschen treffen, die dann mit ihnen diese Musik leben können, ihnen was zeigen können, ihnen ein Lied zeigen können, mussten sie vermutlich auch ein bisschen suchen.
Genau, ja, also ich meine, das, wenn man so den Überblick über den Kontext hatte, dann schon so ein bisschen langsam, dann wusste man auch, mit wem man sich treffen möchte. Mhm. Denn bestimmte Musiker, bestimmte Musikerinnen repräsentieren gewisse Sachen, die man dann besprechen möchte oder hören möchte. Oder eben auch verschiedene Formen der Saz. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen. Oder die aserbaidschanische Saz, die haben ja auch diese Aschik-Kultur, diese Troubadouren-Kultur, wo bis heute eigentlich die Aschiks eine relativ wichtige Rolle spielen in der Repräsentation. Irgendwie auch so was, so irgendwie Nationalstolz und alles, also da geht es schon richtig an die Identität. Und im Iran gewisse Gruppen, also die Turkmenen, die Kurden, in Khorasan ist sowieso alles bunt gemischt. Da waren wir auch viel zu kurz, also das, da müsste man nochmal hin, aber ist auch alles gerade sehr ungünstig. Am liebsten hätte ich weiter in Afghanistan gedreht. Ist auch ungünstig. Ich kann nur ungünstig sagen, als Appell an alle, die was tun können, weil es ist wirklich, das sind Regionen, die sind so vielschichtig, mit so viel Kultur, die so alt ist. Ganz tiefe Wurzeln und ich glaube, wir beneiden auch Leute, die dann solche Wurzeln haben und versuchen uns jetzt selber irgendwelche Wurzeln aufzubauen. Also das wäre richtig schön, wenn man da einen besseren Austausch haben könnte heutzutage.
Also viel recherchiert, verschiedene Menschen vorher schon gefunden, wo sie gesagt haben, die sollte ich treffen. Ist immer schwierig, jetzt 1,5 Stunden Film oder noch mehr diese ganze Video, alles in so eine kurze Frage und Antwort zu packen. Aber gibt's trotzdem so eine Bekanntschaft, einen Moment, eine Musikerin oder Musiker, wo sie sagen, das ist für mich so ein gutes Symbol für diesen Film, da denke ich heute noch oft dran.
Also die sind alle prägend. Alle Begegnungen waren prägend. Und auch die Zusammenarbeit. In jedem Land hatten wir eine Assistentin oder einen Assistenten im Aserbaidschan, sonst eigentlich immer Frauen. Und ohne die wären wir auch natürlich nicht so weit gekommen. Vor allem im Iran haben wir zusammengearbeitet mit der Musikologin Yalda Yazdani, die auch Female Voice of Iran und ganz große Projekte gemacht hat mit iranischen Sängerinnen, die sich da sehr einsetzt dafür wir haben mit ihr gedreht. Das ist ganz wichtig zu wissen, wie der Hase läuft, wenn man irgendwie in den kurdischen Bergen zum Beispiel Drohnenaufnahme machen möchte. Das macht man dann am besten nicht. Und wenn, dann muss man ganz genau wissen, wie, weil wir hatten ja überhaupt keine, wir haben versucht eben, auch thematisch da jetzt keine provokativen Themen einzubauen, um einfach mal zur Abwechslung zu zeigen, dass man einfach hinfahren kann und mit den Menschen schöne Momente verbringen kann. Und ich hatte das Gefühl, es ist fast schon politisch, das so einfach einfach darzustellen, weil alles immer irgendwie problematisiert werden muss. Hier werden die unterdrückt. Natürlich, das stimmt alles. Es gibt 1000 Probleme. Aber um zu zeigen, ja, ich kann einfach hinfahren und ich kann trotzdem einen menschlichen Austausch haben, vor allem in Bezug auf den Iran.
Kannst du mir ein Lied mitbringen, das ich zurück nach Hause mitnehmen kann? Das war die Frage. Haben Sie da richtig viele Lieder mitgebracht? Also dann lernen Sie ja auch schnell.
Ja, das war so ein bisschen das Problem. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, das dann so schnell zu lernen. Vor allem, wenn man dann auch unterwegs ist und Dreharbeiten, und das ist ja sehr anstrengend. Und teilweise habe ich die dann nachgelernt.
Okay. Ja. Stimmt, Sie hatten es dann ja natürlich gut dokumentiert. Der Film bewirbt sich auch mit dem Hinweis, eine Reise auch in Ihr Herz gewesen zu sein. Ist das so ein Filmtextsatz gewesen oder stimmt das? Sind Sie da irgendwie?
Also ich habe es nicht geschrieben, aber es ist keine Lüge. Ja, klar, ich glaube, jede Reise und vor allem was mit Musik zu tun hat, das ist ja immer eine emotionale Reise.
Das heißt, Sie sind anders zurückgekommen als hingefahren?
Weiß ich nicht, ich bin jeden Tag prinzipiell anders. Das ist schwierig, dann das abzuschätzen. Aber natürlich so viele Erfahrungen, die dann irgendwie noch. Also ich würde so gerne einfach weitermachen. Einfach Zeit zu verbringen mit den Menschen.
Petra Nachtmanova ist mit ihrem Instrument weit gereist für einen Dokumentarfilm. Darüber haben wir gesprochen. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Was sie erforscht an Volksmusik. Darum geht es unter anderem im zweiten Teil der Zwischentöne nach den Nachrichten oder wenn Sie das hier als Podcast hören, dann einfach nach einem weiteren Lied. Und da steht was auf Ihrer Liste, klingt irgendwie nach Wüste und ein bisschen staubig, auf jeden Fall sehr spannend. Maria's Theme von The Liminianas.
Den höre ich am liebsten im Flugzeug, wenn ich Angst habe. Denn das ist so dieses dieser Cowboy-Moment.
Dann hören wir diesen Song jetzt von den Liminianas und ja, Sie können zu Hause ja mal überlegen, ob Sie das im Flugzeug beruhigen würde. Und dann hören wir nach den Nachrichten mehr von Petra Nachtmanova. Mit Julius Stucke. Hallo nochmal, mit Ihnen offenbar auch. Schön, dass Sie dabei sind bei den Zwischentönen. Und mit der Sängerin und Balama-Spielerin Petra Nachtmanova. Wir zeichnen auf Ende April, dann geht's länger in die Türkei für Sie. Da hängt musikalisch Ihr Herz, das haben wir schon gehört. Sie spielen viel Musik, die aus der Region kommt. Jetzt einfach eine private Reise, weil Sie hinwollen. Bitte nicht weiterfragen. Oder ist es eine musikalische Reise?
Es ist immer eine musikalische Reise, das geht gar nicht anders. Teilweise Videoclip-Dreh mit meiner Pariser Band Tele Tournage. Wir sind ein Quartett von 4 Balama-Spielerinnen und Sängerinnen. Bunt gemischt, eine Französin, eine Kurdin, eine Türkin. Die meisten aus Frankreich und ich. Mit denen machen wir... Jetzt haben wir unser Album aufgenommen und müssen das finalisieren und solche, also genau, praktische Sachen. Ein Konzert in Ankara, genau.
Uns erwartet in diesem zweiten Teil Zwischentöne unter anderem die Frage, wie Menschen traditionelle Musik, Volksmusik, Musik aus der Heimat, wie auch immer das man das beschreiben mag, wie sie das nutzen und zwar vor allem dann, wenn sie von der Herkunftsecke der Musik weiter weg sind. Damit beschäftigt sich Petra Nachtmanova nämlich. Und wir haben auch eine musikalische Reise, finde ich. Da sind spannende Sachen dabei, die Sie ausgesucht haben. Zum Beispiel der Song, mit dem wir jetzt anfangen. Und zwar heißt der Chinta Ini, ist von... Ach, sagen Sie.
Ach ja, das ist mein absoluter Hit des letzten Jahres.
Ah, okay, von Amir Chik, ein sehr, sehr junger Musiker. Ist an mir vorbeigegangen, aber vielleicht auch, weil ich nicht so richtig viel unterwegs bin in Social Media. Denn da ist er ein richtig groß geworden.
Der ist hier auch nicht bekannt.
Aber, habe ich jedenfalls gelesen, in ein paar Ländern schon sehr populär mit Anfang 20.
Genau, ich habe einen Studienkollegen, der wohnt, Jochen. Der wohnt in Usbekistan im Moment und der schickt mir immer so die neuesten Hits aus der Region. Und der hat, das ist ein unglaubliches, das ist meine musikalische Leitkultur, ist Jochen Hoffmann. Den kennt niemand, das ist mein Studienkollege.
Aber jetzt kennen wir ihn alle.
Jetzt kennen ihn alle. Und der schickt mir eben dann solche Diamanten der aktuellen Musiklandschaft. Amir Chik ist aus Kirgisistan und jetzt mittlerweile wohnt er in Moskau, ist vor allem eben in Russland und in den ehemaligen sowjetischen Staaten berühmt. Und der hat dieses Lied, da gibt es eine russische Version, es gibt sogar eine deutsche Version. Ah. Und das ist die Malai-Version. Und das fand ich so spannend, weil das für mich so ein bisschen, also ich kenne keine Popstars, die dann, keine sozusagen westlichen Popstars, die irgendwie in anderen Sprachen singen. Mhm. Also wenn, weiß nicht, dann Englisch und dann vielleicht die eigene Sprache, aber oder dann eben nur Englisch. Aber dass mal jemand auf die Idee kommt, einfach Malai zu singen.
Muss man natürlich auch erstmal Malai können.
Oder nicht.
Stimmt, aber, Sie haben gesagt, Sie haben auch angefangen zu singen, ohne Türkisch
ist es,
zu können.
Natürlich ist es besser, wenn man es dann kann. Aber man kann ja auch mal versuchen. Also Freddie Quinn hat sich auch auf Türkisch, hat auch auf Türkisch performt. Ja? Oder zum Beispiel Katharina Valente, diese Schlagerstars aus den 60ern. Die haben alle auch irgendwie in mehreren Sprachen gesungen.
Ja. Ist das beim Singen leichter?
Ja, also natürlich ist es für jeden anders. Aber ich glaube schon, weil das ist, man versucht etwas musikalisch zu reproduzieren, auch wenn man die Sprache nicht kann. Und das hilft ja auch beim Sprachenlernen. Also auch fürs Sprachenlernen ist es gut, aber auch einfach, um irgendwie so sich mal anders zu fühlen. Wie fühlt sich das an, auf Polnisch zu singen? Haha, man hat sich die Zunge gebrochen. Ja, also das kann, also ja, aber wie fühlt sich das an? Weil das halt so eine ganz andere... Man ist dann ein bisschen anders. Deswegen habe ich diesen Song ausgesucht, weil ich dachte, okay, ich kenne jetzt seine Biografie nicht, ich weiß nicht, was das für ein Hintergrund ist da, aber so ein bisschen so eine Parallelrealität außerhalb des Westens, dieser Austausch, und das fand ich spannend. Und der ist natürlich 2021 irgendwie groß rausgekommen, dann mit Ukraine-Krieg, natürlich ist alles, für den ist wahrscheinlich der Westen auch total zu, ja, im Moment.
Interessanterweise ist ja aber die Musik schon eine, also den Song, den Sie jetzt ausgesucht haben, der ist mit, ich sage es jetzt einfach mal so plump, mit westlichen Ohren, die ich daran stecke, absolut, ne, der funktioniert ja sofort. Das heißt,
klar,
das ist da schon da, also da in die Richtung sozusagen war ja irgendwie, ist eine Form von Austausch da. Ist da auch was anderes drin, was ich jetzt nicht erkenne, wo Sie zuordnen und sagen, ja, das hat aber gleichzeitig auch noch was Traditionelles?
Also, nee, musikalisch ist, das hat nichts mit Volksmusik und nichts mit traditioneller Musik und Kultur zu tun. Das ist einfach nur ein Popsong, Dance und einfach dass da eben so eine parallele Moderne ist für mich, ja, oder Postmoderne, oder ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, aber ich, ja, genau.
Das weiß ich auch
das
nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei Cinta Ini von Amircik.
Cinta ini hanya ilusi buatku sedih tak terperi menenggalangi tengah ke pagi kau bukan milikku bukan milikku cinta ini hanya ilusi buatku sedih tak terperi
Der Deutschlandfunk, die Zwischentöne mit der Sängerin und Musikerin Petra Nachtmanowa, die auch forscht über Volksmusik, sich dafür interessiert, vor allem die aus Anatolien, ihr Instrument, dazu die Balama, haben wir schon gehört. War erst ihre Beschäftigung mit dem Instrument und der Balama da und dann haben Sie gesagt, ich möchte auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Oder haben Sie schon vorher angefangen, sich mit Musikgeschichte und Volksmusik zu beschäftigen?
Ich glaube, was relativ typisch ist, auch für Kinder von Menschen, die emigrieren, dass man dann irgendwie so die Identität irgendwie sucht. Das ist so der Standard. Und ich habe ganz viel so osteuropäische, vor allem Frauengesänge, Polyphonie, solche Sachen gehört. Bulgarische Chöre, solche Geschichten. Wollte auch unbedingt polnische Volkslieder singen. Und ich wusste irgendwie nicht, wo ich das machen kann, denn das macht hier keiner. Also gut, in bulgarischen Chor gibt es, da war ich auch lange,
genau,
dem habe ich auch viel zu verdanken, bei Borjana Velichkova, diese osteuropäische Folklore, das war in erster Linie, war das so meine kleine emotionale Identitätssuche, wo alle durch müssen, manche machen das irgendwie.
Eine Lücke, die sie gefüllt haben, oder?
Ja, so ein bisschen, wer bin ich, und wo eben diese Wurzelfrage und... Also ich habe in Polen nie gelebt.
Hat denn, Sie sind mit Ihrer Mutter, polnischen Mutter in Wien aufgewachsen.
Ja, mein Bruder.
und dem Bruder. Hat denn Ihre Mutter versucht, Ihnen sozusagen etwas eben von der eigenen Geschichte, Kultur, Tradition etwas sozusagen mitzugeben, damit so eine Lücke nicht entsteht?
Ich glaube, also dadurch, dass wir zu Hause nur Polnisch gesprochen haben und nicht gemischt haben, das hat schon sehr viel gebracht. Und wir waren jeden Sommer in Polen bei den Großeltern. Aber meine Mutter ist aus Warschau. Meine Großeltern waren nach dem Krieg in Warschau und haben, also mein Opa war Offizier und meine Oma war Schuldirektorin. Das ist so irgendwie, ja, also die waren jetzt nicht so unbedingt in der Volkskultur verankert. Obwohl meine Oma schon auch aus dem Dorf ist. Also der Krieg hat dann natürlich auch Kultur sicherlich auch zerstört und dann auch plus Kommunismus drüber. Das hat sehr viel verändert. Wir haben vielleicht so von diesen sozialistischen Volksmusikensembles haben wir so irgendwie manche Sachen gehört. Aber sonst, ich glaube, meine Mutter hat mir irgendwie so ein Wertesystem mitgegeben, was irgendwie aus den 70ern, also meine Mutter war total anti-System, deswegen ist sie auch ausgereist in den 80ern.
Ah, okay.
Jahren, aber irgendwie unterbewusst habe ich so ein bisschen dieses System mitbekommen.
Mhm.
Mhm. Und dadurch dann vielleicht auch irgendwelche Bezüge zu Volkskultur, aber sehr komplex und sehr entfernt. Also jetzt nicht so direkt, wie wenn jemand aus der anatolischen Region Sivas hier ankam in den 60ern und die Enkel bis heute auch diese Volkslieder hören. Das ist ein sehr direkter Wurzelzusammenhang. Sowas habe ich nicht und vielleicht habe ich das auch gesucht und ich wollte singen. Ich habe vorher eben auch ein bisschen klassisch gesungen und wollte das unbedingt versuchen alles. Und dann bin ich irgendwie durch die Barlama dann in diese anatolische Sparte geraten. Und da habe ich auch viel mehr emotionale Tools bekommen, um mit meiner Identitätskrise und mit meinem Exilgefühl umzugehen.
Weil Sie wussten, da sind ganz viele andere, die vielleicht ähnliche Momente haben?
Ja,
oder?
Aber ich glaube einfach, die Musik selbst, da gibt es eine ganze Kategorie von Exilliedern. Das gibt es in der polnischen Volksmusik eigentlich gar nicht so. Und vor allem haben wir eben auch nicht diesen Bezug zu der Volksmusik. Aber dass man, wenn man dann traurig ist, dann macht man so ein Lied an oder singt so ein Lied und dann tröstet es einen. Also wirklich so emotionale Tools, wie man mit Trauer oder bestimmten Dingen umgeht. Und ich hatte das Gefühl, das habe ich in meinen Kulturen, es steht mir nicht zur Verfügung, ist nicht da, ist nicht oder zumindest nicht so da, dass es mir wirklich helfen würde. Und deswegen ist es so ein bisschen eine Auslagerung meiner Identitätskrise, diese anatolische Musik auch. Ich konnte meine Wunden damit irgendwie heilen, meine Meta-Wunden oder
ja. Ja, ich denke gerade die ganze
Zeit. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen.
Nein, ich finde schon, ich denke gerade darüber nach. Also, Sie haben das ja so erlebt. Ich denke gerade darüber nach, ob, wie auch immer man das nennt, ob jetzt Heimat oder emotionales Zuhause, es gibt eigentlich ja dann doch für viele Menschen so einen Ort oder eben auch, genau, eine Sprache, Emotionen, wo man weiß, ja, ich kann mich eben ausdrücken, was Sie gerade beschrieben haben. Haben Sie das sozusagen jetzt mehr mit anatolischer Kultur, also würden Sie sagen, das ist mehr Heimat, um den Begriff einfach mal zu nehmen, mehr Heimat als alles andere?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin ganz klar Zentraleuropäerin, ja, auch im Kopf. Ich bin Wienerin und mit tschechisch-polnischen Wurzeln, das ist schon ganz klar für mich. Und dass es für mich so klar ist und auch so okay ist, habe ich vielleicht auch diesen Weg gebraucht. Aber ich habe auch einfach viel mehr. Ich kann das emotional ganz anders verarbeiten. Ich kann auf türkischen Melodien tschechischen Text singen und für mich ist das natürlich und nicht absurd.
Mhm.
Ja, also ja. Es geht alles.
Ich würde sagen, wir hören noch einen Song, der jetzt, wenn man ihn zuordnen will, zumindest ein bisschen mehr in die Gegend passt, wo sie aufgewachsen sind, wenn man so will, weil Wien und Klassik irgendwie da passt es dann sozusagen, wenn man eine Schublade haben will, dann zumindest. Wir haben hier jetzt nämlich eine Arie Bach aus der Matthäus-Passion und zwar Erbarme dich. Da bin ich neugierig. Warum die jetzt?
Ach, Andreas Scholl, der singt das einfach so toll. Und ich glaube, es geht eben auch um diese so hohe Emotionalität, die ich immer irgendwie anscheinend suche. Und die finde ich auch bei Bach. Das ist schön, wichtig und schön und wirklich auch von hier. Ja, genau. Also dann, nicht aus Berlin. Ne?
Nicht aus,
das ist kein Berliner Gefühl.
Dann hören wir jetzt den Berliner Bach. Es gab ja so viele Bachs, der Berliner Bach hier aus der Matthäus-Passion. Die Arie, erbarme dich. Erbarme dich. Diese Arie aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Mitgebracht von Petra Nachtmanova. Und wo wir gerade schon so ein bisschen bei so der Frage von ja Instrumenten und vielleicht auch Schubladen waren oder was passt und was nicht. Erleben Sie das mit Ihrem Instrument, mit der Balama und dem türkischen, den Liedern, die Sie spielen? Erleben Sie da manchmal auch sowas wie Skepsis nach dem Motto, kann die das eigentlich?
Ja, aber das ist ja auch richtig so. Und ich meine, ich bin jetzt nach vielen Jahren schon relativ gut vernetzt und man kennt sich so. Und also ich glaube, vor allem hatte ich aber riesige Unterstützung und große Begeisterung, auf die ich gestoßen bin, und das hat mich sehr motiviert. Mhm. Also das ist schon sehr unfair, ne? Weil ich konnte das Instrument noch gar nicht spielen und ich habe schon Applaus bekommen, dass ich es überhaupt in die Hand nehme. Das funktioniert natürlich andersrum gar nicht. Jemand kommt aus einem türkischen Dorf, setzt sich ans Klavier, das hat überhaupt nicht den gleichen Effekt. Ja. Und ich bin auch nicht die Erste, und die das gemacht hat. Es gibt viele Leute aus anderen Kulturen, die sich auch dafür interessiert haben, aber natürlich sind wir so ein bisschen so eine kleine Minderheit, und ich muss auch sagen, ich spiele nicht besonders, ich bin eher Sängerin und ich begleite mich damit. Ah. Ich bin jetzt keine Instrumentalistin und das ist auch schon, das ist auch sehr klar.
Also mir nicht, aber gut.
Ja.
Ganz kurz zum Nachfassen, weil ich das einen sehr interessanten Moment gerade fand, diese Situation. Also Sie kommen, können es noch gar nicht richtig und bekommen schon Applaus. Applaus von denen, die es kennen. Also
ja, genau, weil, also sagen wir mal so, die Seite, die es nicht kennt, die interessiert sich ja erstmal eh nicht dafür. Mhm. Mittlerweile, jetzt ist so ein bisschen Mode sowieso. Türkische Musik prinzipiell, persische Musik, arabische Musik. In den letzten 10 Jahren ist es sehr, sehr gewachsen. Merkt man in der Musikszene ganz, ganz klar. Vor 10 Jahren waren die Balama-Konzerte wirklich, die Plakate waren nur auf Türkisch und da war nur Community, und jetzt mischen sich alle möglichen Sachen. Es ist auch eine ganz große Gruppe an neuer Migration aus Istanbul dazugekommen, von der Kulturszene. Das ist natürlich nochmal eine andere Musiklandschaft hier, die wir jetzt vorfinden.
Ich hatte ja gefragt, gibt es auch Skepsis, weil ich so eine Situation letztens hatte in einem Konzert in Berlin in der Philharmonie, und da gab es etwas von Rachmaninow, und ich gestehe, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da am Klavier gesessen hat. Da saß dann neben mir eine Frau, die in der Pause, der wir in der Pause ins Gespräch gekommen sind, und die dann gleich sagte, ja, also das ist wirklich der kann Rachmaninow spielen, das klingt super. Letztes Jahr waren da nur Japaner da, und die können das natürlich nicht. Sind diese komischen Grenzen irgendwie dann doch noch bei einigen Menschen eben vorhanden, zu glauben, naja, das kann man nicht, weil das passt irgendwie nicht zu einem. Das ist ja eine andere Kultur.
Für mich, ob jemand das dann gut spielt oder nicht, das hat oft wenig mit seinem Hintergrund zu tun, sondern mehr mit dem, wie er spielt und oder sie. Aber natürlich denke ich mir manchmal, so eine italienische Arie, wenn das jemand singt, der da irgendwie auch verwurzelt ist in der Region, in der Sprache, der irgendwie den Kontext auch tiefer verstehen kann, dann wird es natürlich anders sein, als wenn das jetzt eine deutsche Sopranistin singt. Ja. Muss aber auch nicht sein. Sich irgendwie tief zu beschäftigen mit etwas und wirklich zu gucken, was steckt da dahinter, das wird immer schwieriger, wenn da so ein Standardfilter drüber gelegt wird. Und das ist ja der Fall in der Musik, in der klassischen Musik. Deswegen ist es vielleicht schwieriger, da in den Kern zu kommen.
Deshalb hatte ich gefragt, ob Ihnen das begegnet. Und bei dem, was Sie jetzt sagen, wäre dann ja auch schon der Punkt, Sie werden diesen Punkt vielleicht auch bei manchen Stücken nicht erreichen, dieses Lied so richtig zu leben, weil Sie sagen, zum Teil bin ich eben doch nicht so sozialisiert und so aufgewachsen.
Ja, aber das ist ja auch okay. Ja. Und der Anspruch, das zu erreichen, ist absurd. Also man kann versuchen. Man kann versuchen, sich dem zu nähern. Und was ich versuche zu machen, ist irgendwie meine eigene Emotionalität irgendwie da auch darin zu erkennen. Und aber natürlich nicht nur, um meine eigene emotionale Welt darauf zu stülpen und das irgendwie. Aber ja, irgendwie so ein Dialog. Das ist ein Dialog. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, wenn ich eben in alevitischen Vereinen spiele, oder eben oft in der Türkei bin und mit Musikern und Musikerinnen zusammen Stücke erarbeite und dann lerne ich auch. Ich lerne ja von den Menschen. Ich lerne nicht einfach so alleine. Man kann das irgendwie theoretisch so alleine lernen, aber das klingt nach nichts. Das muss mit Menschen erarbeitet werden. Weil natürlich, woher soll ich das können? Ich bin aus Wien.
Das ist eine Grenze, die es möglicherweise geben kann, die da gezogen wird. Es gibt aber ja durchaus auch noch andere so Ausschlusskriterien. Und eines haben Sie in Wien auch als Kind eigentlich durchaus erlebt. Die Voraussetzung, wenn man so will, nicht easy von vornherein und locker. Alleinerziehende Mutter, im Prinzip kein Geld. Aber trotzdem war Ihnen in Wien der Zugang offen, sich all diese anderen Sachen anzuschauen, wo man ja auch immer mal gerne so Hochkultur und also da, ne, da wird da auch eine Grenze und eine Trennung eingezogen. Und das ist eben ja bis heute nicht so, dass es völlig egal ist, woher man kommt, alle gehen zu dieser Klassik oder so. Ja, also in die Oper, haben Sie gesagt, mit 14 schon, haben Sie vorhin gesagt. Also sehr früh.
Ja,
das heißt,
Stehplatz, Domingo,
okay,
Parsifal.
Stehplatz.
Ja, also natürlich, ja, das machen nicht alle in Wien. Ich muss hier den Normalitätsfaktor korrigieren. Ich bin vielleicht ein bisschen in gewissen Kreisen gewesen, die da irgendwie mehr affin waren. Aber einfach Gymnasium, Kultur, Wien, da ist schon natürlich Wien ist speziell. Manche finden es nervig. Kann ich auch verstehen mittlerweile. aber das, diese Hochkultur irgendwie auch eben ja einfach so diese Stadtkultur ausmacht und das dann ganz normal ist. Das weiß ich jetzt sehr zu schätzen, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich zu so einer Elite-Kultur auch aufgebauscht wird. Ich sage extra aufgebauscht, weil es muss eben nicht so sein. Weil wenn man irgendwie für 2-3 Euro auf Stehplatz in die Oper gehen konnte, dann ist das super. Dann können da alle hin. Und wenn jemand in der Loge sitzen möchte und 400 Euro zahlen möchte, dann soll er das bitte auch tun. Das ist nicht mein Problem. Aber es soll irgendwie nicht unerreichbar sein. Und in England hatte ich das Gefühl, dass es schon sehr klar ist. Wenn man klassische Musik sagte, dann war es klar, man kommt wahrscheinlich von einer privaten Schule und so. Das war irgendwie so, ja, ist doch totaler Quatsch. Ah. Also man hört es, um es zu hören und nicht um irgendwie einen Status vorzuzeigen. Aber anscheinend ist das eben auch so eine Statussache und Status hat auch was mit Identität zu tun. Also immer, ich bin das, ich höre das. Ja,
ja.
Also ganz wichtig.
Petra Nachtmanower hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir haben noch einen Song und Sie haben da gerade schon kurz gesagt, mittlerweile bewegt sich da was. Musik zum Beispiel aus der Türkei, aus dem arabischen Raum, Einflüsse zu nehmen. Und jetzt haben wir eine Musikerin, die aus Tunesien kommt. Ist das richtig? Oder zumindest ist,
genau.
Tunesien ist richtig. Ne? Sie war die Stimme der Jasmin-Revolution, habe ich gelesen, also hat viel gesungen in der Zeit der tunesischen Revolution. Emel, der Song, der heißt Holm, das heißt Hoffnung. Ist das auch ein Song aus dieser Zeit, in der es eben um Revolution und Tunesien ging? Warum ist der auf Ihrer Liste?
Ja, das ist auf jeden Fall so ein, da geht es auch viel um den Text, ja, der Traum von einer Welt, die irgendwie gerechter ist. Das ist aus der Zeit der tunesischen, der Jasmin-Revolution. Natürlich irgendwie ständig aktuell, im Moment extra aktuell. Es ist zermürbend zu sehen, wie komplex und wie schwierig und wie emotionsgeladen alles ist. Und das spürt man natürlich in der Musikwelt sofort. Also was uns vielleicht am meisten betrifft, auch in Deutschland im Moment, der Israel-Palästina-Konflikt, der Krieg. Ja, wir wissen alle nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir müssen uns andererseits auch irgendwie, wir werden gezwungen, uns zu positionieren. Und wir wollen uns manchmal auch positionieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist wieder hören. Ja, also ganz viel hören und einfach hören und hören dürfen. Und zwar alles hören dürfen. Und dass man darüber im Moment so schwierig reden kann. Und das ist, dieser Song ist eben dieser Traum, ja, diese Hoffnung, dass es irgendwie besser werden kann. Das ist, glaube ich, für mich wichtig. Mitunter ein Grund, warum ich diesen Song hier in die Liste aufgenommen habe. Und die Sängerin, diese Künstlerin ist für mich auch unglaublich. Also die hat, die macht auch mehr so poppige Songs, alles Mögliche. Also das ist eine wirkliche Künstlerin auf sehr hohem künstlerischen und musikalischen Niveau. Und die ist auch im Moment sehr, sehr populär.
Und ich habe gerade Quatsch gesagt. Hoffnung nicht, wobei es irgendwie natürlich mit Hoffnung zu tun hat. Dream ist das Holm in dieser Song. Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit Petra Nachtmanova, die uns gerade schon erzählt hat, dass sie vielleicht auch ein bisschen eigene Identitätslücke versucht hat, zumindest zu füllen mit der Musik und mit der Kultur, der sie sich viel widmet, mit der Musik, die sie spielt. Aber sie befassen sich ja auch damit, wie Menschen eben Musik nutzen, wenn sie ja fernab der eigenen Heimat oder der Heimat dieser Musik leben, und zwar Volksmusik, Heimatmusik. Da bin ich dann direkt bei diesen Begriffen gewesen.
Tut weh.
Ja, also man kann die auch ganz, ganz schmerzfrei nehmen, aber ja. Es gibt eben auch viele Leute, da muss man nicht drum rumreden, die haben da Schmerzen, unterschiedliche. Ja. Also geschichtliche Schmerzen in Deutschland vielleicht wegen Heimat und dem Volk und das dem Völkischen, das steckt ja irgendwie auch alles drin. Da, aber man muss ja gar nicht so groß werden, problematisch. Man kann bei Volksmusik halt auch schnell an so schunkelnde Musik denken und also ja. Es gibt sicher ganz viele, die so, während andere auch nicht. Sind Sie da schmerzfreier?
Ja, mittlerweile, weil ich halt so viel darüber nachgedacht habe. Also ich bin jetzt auch von Haus aus nicht Deutsche, deswegen habe ich da auch nicht, vielleicht nicht diesen historischen Schmerz. Ich habe dann teilweise den Ohrenschmerz bei den Schlagerverarbeitungen, den teile ich manchmal durchaus, diesen Schmerz. Aber es ist schwierig, so Schlager bis in die 70er fängt es an zu bröckeln. Aber so die 60er Schlager, das kann ich gut hören.
Okay.
Also das tut mir nicht weh, musikalisch.
Und ist das für Sie dann schon irgendwie ein Stück irgendwie von Volksmusik, oder?
Also das ist eben auch so die Frage, ne? Also richtige Volksmusik, so zum Beispiel so bayerische Lieder oder Also was es aus Brandenburg gibt, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich so Jägerlieder und sowas.
Da gibt es dann Grenze Brandenburg-Sachsen natürlich auch Sorbisches.
Ja, aber das ist ja keine deutsche Volksmusik.
Ja. Nee. Aber was ja zumindest in Teilen auch in Brandenburg jetzt heute weiterlebt zumindest. Ne? Also ja, auch von einer
leben.
Minderheit natürlich.
Ja, tut mir leid. Aber es ist jetzt nicht so, die man versucht es irgendwie auf jeden Fall am Leben zu erhalten, was ich sehr schätze. Und vor allem bei Sorbisch wirklich so eine Mischung, also es ist unfair zu sagen, dass es eine Mischung aus Tschechisch und Polnisch ist. Es ist eine eigene Sprache, aber ich kann das halt sowohl aus dem Polnischen als auch vom tschechischen Winkel verstehen. Und das ist für mich ganz toll. Also ich liebe diese Sprache, ich finde das ganz toll. Und es ist natürlich eine sehr kleine Community, die da aber seit Jahrhunderten wirklich die Identität bewahrt und die Musik irgendwie. Das ist schon mit der Sprache, das ist schon bemerkenswert.
Ja.
Aber genau, also deutsche Volksmusik, ich glaube, die Bayern sind da einfach am fittesten so.
Also da gibt es ja dann auch durchaus im, gar nicht nur das, den Bayern irgendwie das zu geben, sondern im weitesten Sinne im Alpenraum.
Genau, ja.
Da
also
gibt es ja auch modernere Sachen, ja. Ne? Also so das...
Ja.
Dass man versucht, das sozusagen auch irgendwie in einer jüngeren Art und Weise zu sagen, hey, warum immer davor Angst haben und denken, Volksmusik, nee, warum nicht irgendwie das gut und auf unsere Art und Weise umsetzen? Also da ist es auch was Lebendiges dann doch noch.
Genau, also ich habe schon das Gefühl, dass eben im Alpenraum, da ist es durchaus irgendwie lebendiger, diese Blasmusikkapellen und so, wo das irgendwie auch in der Familie oder da werden halt Lieder ab und zu gesungen. Ich weiß es leider nicht. Ich kenne mich besser aus mit Anatolien als mit Bayern.
Da wollen wir auch noch hin.
Bayern ist viel exotischer für mich, obwohl ich aus Österreich komme. Aber da ist zumindest irgendwie noch was da.
Mhm.
Aber so der norddeutsche Raum, weiß ich nicht, vielleicht so die ehemaligen DDR-Gebiete, dass man durch die Pioniere, durch die FDJ, da hat man ja auch Volkslieder gesungen, teilweise im Repertoire. Da war in den Liederbüchern waren durchaus Volkslieder. Und deswegen sind irgendwie Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, teilweise fitter, weil die dann irgendwie auch was kennen und was zusammen singen können. Und die Westdeutschen singen dann halt Bob Dylan oder was weiß ich, ja, da gibt es einfach nichts mehr zu holen. Ja, das ist totes Land. Aber da weiß ich nicht, vielleicht gibt es da, das ist ein bisschen unfair, aber ich habe so das Gefühl, zumindest in meiner Generation ist das irgendwie weg.
Mhm.
Ja, und ich bin jetzt musikalisch auch nicht der größte Fan, deswegen höre ich das jetzt auch nicht jeden Tag. Aber ich glaube eben so identitätsstiftend, das ist natürlich hierzulande auch immer problematisch, ne? Sobald die Identität greift, hat man schon irgendwie Panik. Aber es ist ja wichtig, ja. Es ist ja wichtig und vor allem ist es wichtig, nicht diese Volksmusik und echte Volkskultur einer Gruppe zu überlassen, die dann sofort irgendwie missbrauchen will.
Ja.
Das muss man denen wegnehmen einfach. Also ich finde, man soll denen einfach alles wegnehmen und dann haben sie kein Material.
Ja.
Deswegen bitte Volkskultur durchaus leben und wiederbeleben und so, aber offen und
nicht ausschließend,
nicht ausschließlich und offen und aber wegnehmen, ja, weil wenn es bei denen bleibt, dann wird das einfach ja nichts.
Aber wichtig für Identität, haben Sie gerade gesagt, und das ist für Identität wichtig und das schauen Sie sich ja an bei Menschen, die zum Teil schon lange hier in Deutschland leben oder in zweiter, dritter Generation in Deutschland auch leben, aber die eben offensichtlich schon noch eine irgendwas ziehen aus dieser Musik. Also während ich mir überhaupt gar nicht vorstellen könnte, auszuwandern und dann, wo auch immer ich hingehe, ein bisschen deutsche Volksmusik mitzunehmen, findet das ja offensichtlich statt. Also findet mehr statt. Gibt es mehr die Suche nach der Identität in dieser anatolischen Volksmusik?
Ja, man hört einfach, glaube ich, diese Musik dann in der Familie einfach. Die ist dann einfach präsent, die ist lebendig. Man setzt sich zusammen und singt die Lieder. Und wenn jemand Sass spielt, dann singt man die dann auch zusammen oder spielt zusammen. Das ist eine lebendige, obwohl natürlich in der Türkei verändern sich Dinge auch und Musikindustrie und alles mögliche Einflüsse, was auch immer. Aber es gibt noch so etwas wie, man setzt sich zusammen und man singt Volkslieder zusammen. Und das ist relativ lebendig. Und das ist dann natürlich hier auch mitgekommen. Und hier lebt es weiter und hier behandelt es dann halt diverse Identitätskrisen und Herzschmerz und so.
Mhm.
Aber nicht nur. Es lebt halt hier auch weiter und teilweise lebt es hier in Formen weiter, die in der Türkei sich weiterentwickelt haben. Und hier ist es dann irgendwie so stuck in the 60s. Ja? Ah, okay. Oder, weil, klar, weil alle Migrationsgruppen dann natürlich ihre Bubble haben.
Mhm. Könnte man sagen, die lebt hier quasi fast noch in ihrer ursprünglicheren Art und Weise? Das ist schwierig zu sagen.
Das würde ich niemals irgendwie behaupten. Aber natürlich ist es irgendwie manchmal anders. Oder man hat einen anderen Bezug dazu. Und mittlerweile hat man auch so viel Austausch. Also die Musikerinnen und Musiker, die irgendwie diese Musik machen, die sind hier und da und hier und da. Also die sind einmal in Karlsruhe, einmal in Frankfurt, einmal in Diyarbakir. Also das ist einfach, die Szene ist sehr, sehr vernetzt.
Mhm. Identitätsstiftend, aber wozu nutzen oder wobei hilft diese Musik? Also ist es wirklich dieses Herzschmerzverarbeiten, irgendeine Lücke? Weil wie gesagt, zum Teil ist diese Herkunft ja eben schon in zweiter, dritter Generation schon weit weg. Und wir reden eben von Menschen, die deutsch sozialisiert sind. Ja, und haben Sie den Eindruck, man kann trotzdem sagen, das und jenes gibt es den Menschen?
Das ist vielleicht schwierig für mich so zu beantworten, weil ich halt aus einem anderen Kontext komme. Für mich ist das irgendwie, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Ich sage immer, ich bin Quereinsteigerin in diese Musik. Ja.
Okay.
Vielleicht muss man das jemanden fragen, der dann tatsächlich mit anatolischem Hintergrund in dritter Generation hier lebt. Und natürlich, deutsch sozialisiert und so, aber ich glaube schon, dass viele Leute einfach von außen ständig daran erinnert werden, dass sie eben nicht von hier sind.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch ein bisschen auch so, ja.
Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren und sagen Sie Stopp, wenn Sie sagen, ja, das müssen Sie auch jemanden von da fragen, der da irgendwie den Blick drauf hat sozusagen. Aber dann ja vielleicht auch ein bisschen was wie dieses Widerständige, was Sie vorhin erzählt haben. Also diese Musik irgendwie dann doch als Abwehr nutzen. Nach dem Motto, ja, wenn ihr es uns immer wieder vor den Latz knallt, dass wir halt irgendwie doch noch nicht richtig irgendwie zu was auch immer das ist, euch gehören, dann hat diese Musik aber wenigstens was, das ist jetzt hier irgendwie aber vielleicht auch unser kleiner Widerstand, weil Sie haben gesagt, diese Musik hat ja so eine Tradition.
Ja, aber das ist, so würde ich das vielleicht nicht sagen, aber wie gesagt, das kann ich auch nicht beantworten. Das mit dem Widerstand, das sind Gedichte, die sozialkritisch sind, die machtkritisch sind, das ist in der Tradition dieser Dichter, dieser Volksdichter, dieser Aschiks und Osans, das sind alles Begriffe für diese Troubadouren, mehr oder weniger. Und vor allem die alevitische, also Aleviten sind sehr verbunden mit der Barlama. Das ist auch eben für rituelle Zwecke ein Instrument, das dann beim Gebet gespielt wird oder beim rituellen Tanz. Aber durchaus eben auch machtkritisch, weil die Aleviten eigentlich immer verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens, weil sie nicht eben Mainstream-sunnitischen Islam angenommen hatten. Und deswegen ist das so Widerstand gegen den Machthaber. Ja, da geht es ja vor allem einfach Machtkritik. Ja, so wie so Singer-Songwriter-Kultur, die dann sich machtkritisch äußert. Ja, also das ist wirklich diese Rolle. Und das hat mich, glaube ich, auch am meisten fasziniert. Aber das, was das mit der Identität hier macht, vielleicht ist das weniger wichtig. Vielleicht für Leute, die irgendwie in den 80er Jahren aus politischen Gründen aus der Türkei kamen, vielleicht ist das nochmal eine extra Schicht.
Aber die auch jetzt, Sie haben vorhin gesagt, ne, diese, wenn man so will, neue Migrationswelle ist vielleicht auch, aber man hat ja, glaube ich, schon von New Wave Türken in Berlin gesprochen, also Menschen, die gekommen sind, weil sie halt gesagt haben, politisch unter Erdogan, es läuft gerade so viel so schief, wir kommen hierher. Und ja, sozusagen auf eine dann doch ganz andere türkische Kultur hier getroffen sind. Hat das aber auch diesen Bereich wieder ein bisschen belebt, diesen Bereich irgendwie der Musik?
Ich weiß nicht, ob das der Grund ist oder ob es auch eine Modeerscheinung ist, wahrscheinlich beides. Das sind ja auch ganz andere Schichten sozusagen, die aneinandertreffen, wo beidseitig, wo so gegenseitige Vorurteile herrschen.
Die Modernen aus Istanbul, modern jung aus Istanbul gegen die aus dem Osten der Türkei.
Ja, oftmals irgendwie so, es ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber ja, das sind auf jeden Fall viele Vorurteile, Stadt-Land-Vorurteile würde ich das nennen, einfach ganz einfach, weil die eigentlich überall auf der Welt immer gleich sind. Man braucht irgendwie, glaube ich, auch so das, wo man hergekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Ich bin immer irgendwo. Ich höre jetzt kein Mozart, wenn es mir schlecht geht, um mich mehr in Wien zu fühlen. Aber ja, irgendwie scheint es wichtig zu sein.
Die Emotion. Und das haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, dass Sie da auch eine Form von Emotion gefunden haben. Würden Sie denn sagen, dass Sie so eine eigene Reise auch so ein bisschen vielleicht aber in dieser Musik beendet haben? Also sind Sie da jetzt angekommen bei der Balama, bei dieser Musik? Oder kann es sein, dass wir in 5 Jahren hier sprechen und Sie sind wo ganz anders musikalisch gelandet? Ja. Würde zu dem, was Sie beschrieben haben, ja auch passen.
Ja, ja. Also die Balama, die wird mich, glaube ich, nicht verlassen. Das ist ein wichtiger Faktor für mich, aber ich mache auch andere Dinge. Ich singe auch andere Musikstile und andere Sprachen und das wird sich nicht ändern. Ich weiß nicht. Aber jetzt, ich habe so ein bisschen Lust auf so diese Pop-Rock oder so irgendwie so diese westliche Kultur, die ich immer so zur Seite gedrängt habe, weil ich das Gefühl hatte, die ist so übergriffig. Und jetzt habe ich so Lust auf sie.
Okay.
Ja. So ein bisschen, okay, was ist da noch drin? Also wo ist mein westliches Ich? Jetzt öffne ich mich dafür. Manchmal gucke ich so, was ist mein deutsches Ich? Und genau, aber ich so ein bisschen alles im guten Maße und im Gleichgewicht zu halten, das ist das Ankommen, glaube ich.
Petra Nachtmanova war heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Im Deutschlandfunk, die Zeit für die Zwischentöne. Es gibt nächste Woche auch was Musikalisches hier, nämlich eine Sängerin. Sagt Ihnen Jasmin Wagner noch was? Nein, Sie sind zu jung. Blümchen?
Ja, doch.
Ja, war ein 90er-Jahre-Phänomen, da Sie 1987 geboren sind.
Doch, habe ich gehört. Ich hatte eine Kassette.
Okay, eine Kassette, super. Dann können Sie Ihre wenigen Erinnerungen auffrischen und Sie, die uns zuhören, auf jeden Fall auch Erinnerungen oder nicht. Nächste Woche mit meiner Kollegin Anna Seibt, die Sängerin Jasmin Wagner hier im Deutschlandfunk. Herz an Herz oder Boomerang waren so Songs, falls Sie noch so eine kleine Erinnerungsstütze brauchten. Petra Nachtmanova, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke sehr.
Und eine Möglichkeit haben wir noch, einen Song haben wir noch. Es gibt mehrere, die Sie theoretisch noch auf der Liste hätten. Welcher würde für Sie jetzt am besten passen?
Ich glaube, zum Abschluss machen, so einen polnischen Song hören, so von diesem sozialistischen Volksmusikensemble Mazowsze. Mhm. Ein Volkstanz ist das, Oberek, ist ein richtig, ja, richtig intensiver Volkstanz, der schnell ist. Und die Volkstänze, die leben ein bisschen auf in Polen im Moment. Das ist auch eigentlich schön, da muss ich mich auch weiterbilden. Und das ist so eine Bearbeitung für ein Ensemble. Also diese Riesenensembles, dieses Stagen der Volkskultur damals, ich liebe das. Da kann man natürlich auch immer 1000 Sachen dazu sagen. Das ist natürlich irgendwie gestaged, das ist arrangiert für Orchester und so und das ist nicht mehr pure Volksmusik. Aber das hat, glaube ich, schon sehr, sehr, das ist sehr nah an dem Vibe, an diesem, den man auch im Dorf hatte, stelle ich mir vor. Ich kenne mittlerweile polnische Dörfer viel weniger als die anatolischen, wie gesagt. Deswegen, ja, aber das ist so, die Intensität, das ist ganz toll.
Dankeschön.
Danke.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.